Amen. Ja, ich möchte auch noch mal mit uns zusammen am Anfang beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den heutigen Tag. Danke, Herr, dass du lebendig bist, dass du treu bist, dass du wahrhaftig bist, Herr, und dass wir uns auf dich verlassen können, Herr. Danke, Herr, dass du deinen eigenen Charakter hast, deinen eigenen Willen hast, Herr, und wir dadurch auch dich kennenlernen müssen und dürfen und auch manchmal auch Dinge akzeptieren müssen, die uns auch nicht gefallen, Herr. Und heute möchten wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und ich bitte dich, dass du uns heute durchführst, dass du dich heute in unseren Herzen offenbarst und auch in unseren Gedanken. Im Namen Jesu. Amen. Kurz eine Sache noch zu gestern. Wir haben gestern hier ein Seelsorgeseminar gehabt bei uns. Da ging es auch um Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Und wir hatten da eine sehr, sehr gute Zeit, gute Gemeinschaft gehabt auch und haben so einiges gelernt. Und da haben wir auch gelernt, dass, wie viel wir eigentlich voneinander, was wir für Typen eigentlich so sehen zum Beispiel und wie wir voneinander erwarten, dass der andere so ist, wie ich bin zum Beispiel. In meiner Auswertung kam es da heraus, dass ich zum Beispiel ein unkonventioneller Typ bin. Ja, also unkonventionell und ihnen dann gegenüber sind die dann korrekt sind, korrekte Typen. Ja, also ich bin unkonventionell und korrekt. Und das kann sein, dass unkonventionelle Menschen und korrekte Menschen sich einander reiben und sich gegenseitig an die Haare bekommen, einfach weil sie von Gott her anders geschaffen worden sind. Das heißt, nicht der korrekte Mensch ist das Problem oder auch nicht ich als unkonventioneller Mensch ist das Problem, sondern Gott ist das Problem, denn er hat uns so geschaffen. Aber sich dem Ganzen bewusst zu werden, hilft einem auch einfach zu verstehen, dass es solche Menschen gibt und die ticken wirklich anders. Das ist wirklich so. Ja, und das hilft dann miteinander klarzukommen. Dann habe ich gedacht, das wäre, glaube ich, schön, wenn wir als Gemeinde, vielleicht auf der nächsten Gemeindefreizeit, wenn es klappt, diesen Referenten auch zu uns einladen und vielleicht mal so eine Zeit miteinander haben. Vielleicht werden wir ein besseres Verständnis, ein besseres Gefühl füreinander entwickeln und plötzlich auch lernen, uns auch gegenseitig wertzuschätzen. Ja, sonst werden wir uns bekriegen. Also nur mal so als Feedback, was wir da gemacht haben. Es ist noch nicht entschieden, aber solche Gedanken gibt es da. Ja, liebe Gemeinde, letztes Mal haben wir ich habe eine Facette des Glaubens vorgestellt. Und zwar um den, und das Ziel dieser Predigt war es auch, uns zu ermutigen, jetzt mit Gott zu rechnen. Jetzt mit Gott zu rechnen, dass Gott jetzt heute wirkt. Also der punktuelle Glaube in meiner jetzigen Situation, in meiner Sorge, in meiner Schwierigkeit. Zum Beispiel für mich jetzt auch in diesem Moment, ich gehe von da hinten, laufe hier vorne rüber, stehe auf der Bühne. Das ist ein punktueller Glaube. Herr, ich vertraue dir jetzt, Herr. Ich bin nervös, ich habe Angst, Herr. Aber ich vertraue dir jetzt, Herr, und ich praktiziere diesen Glauben. Und je mehr ich diesen Glauben praktiziere in meinem Leben, umso mutiger werde ich, weil ich erlebe, oh, ich bin nicht gestorben. Und dann beim zweiten Mal bin ich auch nicht gestorben. Beim dritten Mal bin ich auch nicht gestorben. Und so wächst mein Glaube in diesem Bereich. Und dann kann ich in der Zukunft mutiger auf die Bühne gehen und habe dann Vertrauen Gott gegenüber, dass Gott wirken wird. Und ich glaube, er will wirken. Ich glaube, er will zu uns reden. Er will zu uns sprechen. Wenn ich diesen Glauben nicht hätte, würde ich hier sehr, sehr unfrei stehen. Also ich brauche diesen Glauben für heute. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, da brauchen wir einfach diesen Glauben. Ja, diesen Glauben müssen wir praktizieren. Wir haben auch gesehen, auch bei den Jüngern, die dann, da gab es dieses Heilungsbeispiel, da wo es nicht geklappt hat, dass dieser Glaube auch keine Konstante ist, sondern es ist manchmal schwankend. Es ist etwas, was wächst, etwas, was wir lernen sollen. Und dann ging es auch darum, dass dann Jesus gesagt hat, beten und fasten, das heißt unsere Beziehung zu Gott stärken. Und da ist auch der Satz oder das Wort des Kleingläubigen gefallen. Und dieses habe ich auch im Gespräch, auch in der Gemeinde auch gehabt. Einige haben Fragen dazu gehabt, was ist Kleinglaube und so weiter. Diese Frage will ich heute nicht beantworten. Aber ich habe eine Antwort auf eine Frage. Woher weiß ich denn jetzt, ob es jetzt an meinem Glauben liegt, dass mein Gebet erhört wird, oder ob es mein Kleinglaube ist, der mein Gebet verhindert hat? Ja, weil das scheint ja auch so ein bisschen auch dann halt einen Konflikt auszuüben, wenn du plötzlich ein Problem hast oder du wünschst dir irgendwas sehr oder du hast, was weiß ich, eine Krankheit oder irgendetwas und du betest und du wirst einfach nicht gesund und du kannst vom Herzen sagen, ich habe diesen Glauben. Aber warum macht Gott denn nicht? Ja, und dann vielleicht nach so einer Predigt, wie ich sie damals gehalten habe, wie gesagt, das war eine Facette des Glaubens, es gibt andere Facetten des Glaubens, damit werden wir uns heute beschäftigen, wo es nicht so einfach geht. Ja? Und dann merkst du, dann betest du plötzlich, dann kommst du ins Hadern und dann bist du plötzlich mit Gott in einem Konflikt und du siehst plötzlich Gott durch eine Brille oder durch das Problem. Und wir haben gestern auch einen Begriff dafür in der Seelsorge gelernt. Man fällt in so eine genannte Problemtrance hinein. Trance heißt ja, ne, man ist ja irgendwie so verpeilt, weg, so, ne, und dann du bist sozusagen nur auf dieses Problem gerichtet. Und dann passiert Folgendes, wenn wir in der Situation bleiben und fragen, warum erhört Gott mein Gebet nicht, obwohl ich glaube, obwohl ich gerade voll dabei bin. Ja, und dann passiert es, dass wir plötzlich ein Problem haben, hier ist ein Centstück, und je näher ich das vor mein Auge halte, komme ich an einen Punkt, wo ich euch nicht mehr sehen kann. Und das passiert auch dann mit unserem Glauben, dass wir plötzlich Gott nur noch durch dieses Problem sehen und wir können Gott nicht mehr wahrnehmen und wir hören von den Heilungen oder wir hören von den Wundern bei anderen oder in der Bibel und wir haben einen inneren Konflikt und sagen, Gott, warum nicht bei mir? Was ist los? Liebst du mich weniger? Und dann fange ich an, Gott durch dieses Problem wahrzunehmen. Übrigens auch, seelsorgerlich auch, es ist furchtbar, wenn wir uns anfangen, so zu sehen. Ja? Wenn meine Frau, keine Ahnung, in der Nase gepopelt hat, ne, und dann sehe ich sie die ganze Zeit durch diese Brille. Oh, jedes Mal macht sie das, ne? Und dann kann ich sie nicht mehr lieben. Ja? Oder der Philipp, der ist so. Oder ja, der Winnie ist so. Und dann sehe ich den Winnie einfach nur noch durch diese kleine, kleine Sache. Und halte sie ganz nah ans Auge und plötzlich wird nur noch dieser Punkt sichtbar. Und das ist etwas, was Gott nicht will. Er will nicht, dass wir das tun, sondern es gibt auch eine andere Facette des Glaubens und das ist sein Wille. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich für etwas bete, es kann durchaus sein, dass es an meinem kleinen Glauben liegt. Das ist so, das ist schriftgemäß. Aber das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass du den vollen Glauben hast und es trotzdem nicht passiert. Und dann haben wir aber ein Problem. So, und dieses Problem hatten nicht nur die Jünger, von denen wir das letzte Mal gehört haben, sondern dieses Problem hatte zum Beispiel auch ein anderer Mann, und zwar das war der Paulus. Der hat auch diesen Konflikt gehabt. Dieser Paulus lebte im Glauben, Gott heilte durch ihn, Gott tat Wunder, übernatürliche Dinge sind durch ihn passiert, nicht immer. Aber es gab einen Bereich in seinem Leben und da betete er vom ganzen Herzen betete zu Gott. Und ich bin mir sicher, Paulus war ein Mann des Glaubens. Er hat den Glauben gehabt. Und dann betete er mit dem ganzen Herzen zu Gott und sagte, als es dann plötzlich um eine Schwachheit in seinem Leben ging. Und er hat diese Schwachheit sogar so empfunden, dass es wie der Teufel, der in meinem Leben da ist und der mich mit Fäusten immer wieder schlägt. Ich will immer wieder ausweichen, ich will immer wieder eine gute Position bekommen, aber er trifft mich jedes Mal. Und ich habe so die Schnauze voll davon. Ich will endlich Sieger sein und nicht einer sein, der ständig verprügelt wird. Und dann betete der Paulus zu dem Herrn und hier heißt es, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Dreimal habe ich dafür gefleht. Ich flehe länger, ich flehe mehr. Ich kann das oft nicht so erkennen wie der Paulus hier. Ich bleibe dran. Manchmal bin ich so festgebissen, dass Gott etwas tut, obwohl er es nicht tun will, dass ich dann in dem Moment nicht mehr hörfähig werde. Versteht ihr, wie das meine? Also ich will es so sehr haben, dass wenn Gott zu mir spricht, ich einfach auf ihn nicht hören kann, denn ich will es so sehr haben. Paulus betet hier und bleibt zur gleichen Zeit hörfähig. Und deshalb der einzigste Weg, liebe Gemeinde, herauszufinden, ob das an deinem kleinen Glauben liegt oder ob es an etwas anderem liegt, ist es durch die Beziehung mit Jesus. Kein Mensch hat das Recht zu sagen, das liegt, Janis, wegen deinem kleinen Glauben. Kein Mensch hat das Recht, passiert auch nicht in der Bibel, nur ein Einziger hat das Recht, das zu sagen, und das ist Jesus selbst. Und das zwingt uns wieder in die Beziehung mit ihm hinein. Das heißt, wenn ich in die Beziehung mit ihm hineingehe und hörfähig bin, dann kann ich plötzlich vielleicht wahrnehmen, mein Sohn Michael, hey, das liegt an deinem Glauben. Bleib dran und es wird passieren. Oder ich kann was anderes in meinem Herzen wahrnehmen. Ich nehme in meinem Herzen wahr, dass Gott zu mir sagt, Michael, ich will das nicht machen in deinem Leben. Aber das kann ich nur durch die Beziehung mit Jesus herausfinden. Kein Mensch kann mir das sagen. Es sei denn, jemand hat eine Offenbarung von Gott, eine prophetische Offenbarung von Gott und sagt mir das dann. Und dann bekomme ich es im Herzen auch bestätigt. Ja? Aber kein Mensch kann sagen, ob es an meinem Kleinglauben liegt oder nicht. Und das ist etwas, was die Jünger hatten. Die Menschen damals hatten es nicht, aber die Jünger hatten Jesus und sie konnten Jesus fragen. Wir können Jesus fragen, wenn wir hörfähig bleiben. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 13 erzählt Jesus über Gleichnisse. Und das Volk stand da und sie haben diese Gleichnisse nicht verstanden. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, warum ist es ihnen gegeben? Und der Unterschied, warum sie es verstehen konnten, sie haben es genauso wenig verstanden, ist, weil sie in der Beziehung mit Jesus waren. Sie folgten ihm nach. Und auf dem Weg in der Nachfolge erklärte es Jesus seinen Jüngern. Ohne Jesus selber wären die Jünger genauso verloren, was diese Gleichnisse angeht. Sie hätten sie genauso nicht verstanden. Und deshalb ist die Beziehung zu Jesus so wichtig, wenn es um Bibellesen angeht, wenn es um Dienen nachgeht, wenn es um Glauben angeht, wenn es um alles geht, brauche ich die Beziehung zu Jesus. Wenn ich aber wie ein, mit einem Bohrer, mit diesen Mickey-Mäusen die ganze Zeit gegen die Wand bohre und jemand schreit mir von der Seite zu und ich höre nichts, weil ich so festgebissen bin, dann ist es kein Wunder. Also hörfähig zu bleiben und nur er kann uns eine Antwort geben, ob wir noch mehr im Glauben wachsen müssen für eine Sache oder ob Gott sogar einen Willen hat, wo er sagt, nein, das kann auch sein. Will Gott Menschen frei machen? Ja, er will Menschen frei machen. Will Gott heilen? Ja, er will heilen. Will Gott Menschen von Sünde befreien? Ja, er will Menschen von Sünde befreien. Das ist sein Wille. Aber gibt es manchmal ein Nein bei bestimmten Sachen? Oder vielleicht nicht so, wie du es erwartest oder so haben willst? Definitiv. Paulus ist hier das Beispiel und er sagt Folgendes. Also Gott sagt zu ihm Folgendes. Nachdem er dreimal gebetet hat, sagt er zu ihm, doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in Schwach mächtig. Das heißt, er sagt hier zu Paulus, Paulus, nein. Ich werde das aus deinem Leben nicht rausnehmen. Ich werde diesen Teufel, der dich mit Fäusten schlägt, nicht aus deinem Leben nehmen, weil es nützlich ist, weil es gut ist. Und der Paulus stand sozusagen dreimal in der Situation, eine Sache, also wie wir auch alle, eine Sache groß zu machen. Doch der Paulus betete dreimal und er kannte diesen Willen. Und Gott nahm dieses Centstück und gab ihm einen neuen Fokus. Und der Fokus liegt immer, liebe Gemeinde, egal was in deinem Leben passiert, nicht auf dem Problem, auch wenn es hart und schwer ist, sondern der Fokus liegt immer auf dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir müssen unser Herz schützen, wir müssen lernen, das auch zu realisieren und dagegen auch zu kämpfen, dass wir nicht anfangen, Gott durch meine Schwachheit und Schwierigkeit wahrzunehmen, durch mein Versagen wahrzunehmen, durch meine Sünde wahrzunehmen. Zum Beispiel denkst du, du hast mit deiner Sünde zu kämpfen und du kämpfst und kämpfst und fällst und fällst und fällst und hast 100-mal gekämpft und bist 99-mal gefallen, einmal gesiegt und sagst, Gott, wo bist du eigentlich? Und plötzlich siehst du Gott durch das. Und denkst, Gott, du liebst mich gar nicht. Würdest du mich lieben? Würdest du mich siegreich stehen lassen? Versteht ihr, was ich meine? Und der Punkt ist der, immer wegzublicken. Vielleicht erlaubt Gott diese Schwachheit in deinem Leben. Vielleicht erlaubt es, dass du gerade mit diesen Fäusten geschlagen wirst. Aber das Ziel ist es immer, dass die Gnade Jesu Christi zunimmt. Denn wenn ich schwach bin, dann wird seine Gnade mächtiger in meinem Leben. Und Gott will, dass wir, Gott selber, er hat gesagt, ich habe mich offenbart, ich habe mich durch Jesus ausgesprochen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, dann könnt ihr nur zum Kreuz schauen und am Kreuz werdet ihr erkennen, wie sehr ich euch liebe. Da habe ich alles für euch aufgeopfert. Und das möchte der Feind immer wieder verhindern, dass wir auf Schwachheiten, auf Sünden, auf Probleme gerichtet sind und unseren Blick von der Gnade Gottes wegrichten auf dieses Problem in meinem Leben. Und dann ist es so groß, dann komme ich, merkt euch diesen Begriff, ich finde ihn gut, so eine Problem-Trance. Wie verhext, wie verzaubert. Und darum geht es heute auch dieser Geschichte. Ich habe gezielt, ich habe geschossen, ich habe es nicht angemacht. Ja. Genau, noch ein paar Worte zu Hebräer. Hebräer 10, wir haben es angefangen zu lesen. Ich habe gestern eine Facette das letzte Mal eine Facette des Glaubens erzählt über das Hier und Jetzt. Aber es gibt noch eine andere Facette, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und diese Facette ist dem Text, also das ist im Kontext jetzt. Ich bin ja das letzte Mal aus dem Kontext rausgesprungen in die Evangelien und habe dort ein Beispiel genommen. Das, was wir heute machen, wir wollen am Text bleiben und eine Seite hier verstehen. Die Hebräer, wir wissen nicht genau, wer diese Hebräer sind. Wahrscheinlich waren das Juden. Das waren Judenchristen. Wir wissen auch nicht ganz genau, wer der Schreiber war. Vermutlich war es der Paulus und zwischen 70 und 90 nach Christus wurde dieser Brief geschrieben. Aber wenn man diesen Brief ganz genau liest, dann merkt man, da gibt es sehr viele jüdische Bezüge, die da immer wieder vorkommen. Tempel, Priester und so weiter und so fort. Und diese Judenchristen, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, sie standen ständig in einem Konflikt. Denn nachdem sie angefangen haben, an Jesus zu glauben, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen, haben sie immer wieder Angriffe gehabt von den anderen Juden, die nicht an Jesus geglaubt hatten. Und so wurden sie ständig bedrängt und hatten viele Verfolgungen und Schwierigkeiten. Und weil sie diese Verfolgungen und Schwierigkeiten hatten, so wie der Paulus selber auch frei werden wollte davon, sie wollen natürlich auch frei werden, sie wollen nicht bedrängt werden, keiner will Schwierigkeiten haben, keiner will einfach freiwillig auf dieser Erde leiden. Und so gab es eine Tendenz oder eine Gefahr, zurückzufallen ins Gesetz. Ja, und deshalb macht, wenn man Hebräer ganz genau liest, merkt man, wie er da ganz genau diese Linie zieht zwischen Glauben aus Jesus heraus und Werkgerechtigkeit. Ich tue, ich leiste, ich mache, ich versuche Gott gerecht zu werden und dann werde ich errettet. So. Und jetzt zieht hier eine klare Linie, trennt es in den Kapiteln davor und jetzt spricht er ihnen zu und will Folgendes machen. Er will nochmal einmal den Glauben groß machen hier, also dass wir durch den Glauben gerettet werden, dass das Konzept des Glaubens hier am Werk ist und nicht das Konzept der eigenen Werke, der eigenen Gerechtigkeit, sondern durch Glauben, besonders durch Glauben an Jesus. Dadurch wird der Mensch gerettet. Und diese Christen hier, die standen in der Gefahr. Und dann erinnert er sie jetzt hier und sagt Folgendes. Denkt doch einmal an die Zeit zurück, als Gott euch die Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Damals seid ihr standhaft geblieben, obwohl ihr so viel ertragen musstet. Damals, wo ihr frisch verliebt wart, wo eure Gefühle am Brennen waren, am Flammen waren, genauso wie in einer Beziehung, habt ihr so vieles ertragen und ihr seid standhaft geblieben. Standhaftigkeit. Ja? Das heißt, sie sind Christen geworden und es war nicht einfach nur happy flappy, sondern sie haben gleich Schwierigkeiten bekommen. Vom ersten Moment haben sie damit zu kämpfen gehabt. Und die Seite ist in der heutigen Zeit, geht manchmal unter. Ja, in gewissen Ländern gibt es Verfolgung und so weiter, aber wir hören oft von dem, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Prosperity Gospel, Wohlstandsevangelium. Gott will dich segnen, er will dich reich machen, er will dich gesund machen und so weiter und so fort. Und diese Christen sind nicht standhaft. Und dann kommen diese Schwierigkeiten, Gott segnet sie nicht und dann fallen sie weg vom Glauben. Und wir alle stehen in der Gefahr, wenn wir eine falsche Brille haben, was unseren Gott angeht. Wenn wir denken, das soll uns nur schön auf diese Erde gehen, dann wird unser Glaube unbedingt in Gefahr kommen. Unbedingt. Und dann wirst du geprüft werden. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt sogar, öffentlich. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten, also die aufgrund von dem Namen Jesu ins Gefängnis gekommen sind, habt ihr mitgelitten und als man euch den Besitz wegnahm, eure Häuser, Besitz, Grundstücke wegnahm, aufgrund eures Glaubens, habt ihr das mit Freuden ertragen. Mal kurz mal testen, ne? Wenn ich jetzt Wohlstandsevangelium habe und mir wird alles weggenommen, da habe ich echt eine Krise im Glauben, habe ich eine richtige Krise im Glaubensleben. Das ist für ein Gott. Und das ist das, was die Menschen mal schreien. Warum lässt das Gott zu? Weil ich will auch Wohlstand haben, ich will auch Erfolg haben, ich will Segen auf dieser Erde haben. Warum lässt das Gott zu? Wohlstand haben. Und das ist ein großer Konflikt und das ist etwas, was Gott uns für diese Erde nicht versprochen hat. Er hat es nicht versprochen. Wir können es haben, aber er hat es nicht versprochen. So, sondern er hat uns was anderes versprochen. Dazu kommen wir später. Denn ihr wusstet, dass ihr etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Und das ist das, was ich mir wünsche, für mich selber und für uns auch wünsche, dass wir so eine Standhaftigkeit und Festigkeit haben in der unsichtbaren Welt und von der unsichtbaren Welt, von den Dingen, die uns Gott versprochen hat, dass wenn man uns alles wegnehmen würde, wir es mit Freuden ertragen würden. Weil ich ganz genau weiß, was auf mich zukommt. Weil ich ganz genau weiß, was Gott mir geben wird. Und dann heißt es hier, und wir kommen später nochmal zu dem Satz zurück, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg. Jetzt, wo ihr schon so viel gelitten habt, jetzt, wo ihr so viele Schwierigkeiten gehabt habt, werft diese Zuversicht jetzt nicht weg. Und mit ihr auch diese große Belohnung, also diese Zuversicht und die große Belohnung, die auf euch kommt, werft sie nicht weg. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiter nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Bleibt dran, heißt es. Auch wenn ihr jetzt nicht seht, dass Dinge so schön und positiv laufen, bleibt dran, bleibt standhaft. Es ist ja noch eine kurze Zeit, eine ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Hier nochmal diese Betonung, nicht durch Werkgerechtigkeit, sondern durch den Glauben an Gott wird der Gerechte leben. Wenn er sich abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden, so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Wir bleiben im Glauben trotz Schwierigkeiten, wir bleiben im Glauben trotz Bedrängnisse. Wir bleiben im Glauben, auch wenn die ganze Zeit jetzt sagt, dass du alles misst, was sie macht, dass du, wer glaubt denn noch an Märchen? Und dann geht es weiter in Hebräer 11 und jetzt betont er den Glauben. Was ist eigentlich der Glaube? Darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von den Dingen, die Gott uns versprochen hat, die wir nicht sehen. Ein Überzeugtsein von Gott selber, den wir nicht sehen. Und dann sagt er hier in Vers 2, und genau durch dieses Überzeugtsein von den unsichtbaren Dingen, Überzeugtsein von und Hoffen von auf, und ihre Hoffnung auf die unsichtbaren Dinge setzen, dadurch haben die Alten, das heißt die Heiligen aus dem Alten Testament, die Männer Gottes, dadurch haben sie ein Zeugnis von Gott erlangt, dass Gott Wohlgefallen an ihnen hat, durch diesen Glauben. Und dann heißt es in Vers 3, durch Glauben verstehen wir, das ist ganz wichtig für uns gläubige Menschen, durch Glauben verstehen wir, nicht durch Logik verstehen wir, denn unser Gehirn kann es nicht erfassen, dass aus nichts etwas geworden ist. Das kann unser Gehirn nicht verstehen. Ich kann Gott nur durch den Glauben verstehen. Das heißt, es gibt ein Verstehen im Glauben. So ist es bei den vielen geistlichen Dingen. Ich weiß nicht, was Gott durch seinen Geist gerade in mich hineingibt, aber durch den Glauben verstehe ich es. Ich kann den Frieden bei uns zwischen uns nicht verstehen, wenn Gott plötzlich einen Frieden gibt, aber durch den Glauben an Gott verstehe ich diesen Frieden. Ja, ich verstehe nicht den Heiligen Geist in mir. Ich verstehe nicht die Wiedergeburt mit der Logik. Ich verstehe nicht, wo der Heilige Geist in mir wohnt. Ich verstehe diese Dinge nicht. Aber ich ordne mich dem Wort Gottes unter und glaube, und durch den Glauben macht das irgendwie Sinn. Wisst ihr was? Und die Welt ist gar nicht so viel anders. Die Welt ist wirklich nicht so viel anders. Wir denken so, ach, die Welt ist logisch und macht alles richtig und so weiter. Also wenn ich mir die Evolutionstheorie anschaue, das ist auch ein Glaubenssprung. Ja? Da gibt es zwar Beweise, man sagt, es ist bewiesen, dies und jenes und so weiter und so fort, aber es gibt den Punkt, wo du springen musst und sagst, ich vertraue jetzt der Evolutionstheorie. Es ist alles aus nichts entstanden und ich habe gar keinen Beweis dazu. Das machen wir. Menschen treffen so oft eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, aus ihrem Glauben heraus. Sie ziehen sich Horoskope rein und alles mögliche und solche Dinge einfach. Das machen die Menschen auch, weil wir solche Geschöpfe sind. Gott hat uns so geschaffen, aus dem Glauben heraus zu verstehen, aus dem Glauben heraus zu handeln. Deshalb ist Gott auch nicht unbedingt ein Gott der Logik. Er kann logisch sein, sehen wir ja in der Natur. Aber wenn du die ersten Tage der Schöpfung anschaust und er schuf dies und jenes und dies und jenes, er erklärt gar nichts. Lebt damit. Ich habe es gemacht, fertig. Glaub daran oder nicht, juckt mich nicht. Du musst akzeptieren und das war's. Ganz oft auch Eltern und Kinder, wir Eltern machen etwas, ja, wir hoffen, dass unsere Kinder das verstehen, aber leider können wir nicht alles erklären. Und das wirkt hart manchmal. Aber wir haben eine Erkenntnis, die Kinder nicht haben. So ist auch mit Gott, der bei weitem über uns ist. Und dann nochmal der Vers. Und der Vers heißt jetzt hier nicht, er soll nicht verdammen, sondern er will einen Weg zeigen. Nicht durch Werkgerechtigkeit, sondern aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hier geht es nochmal um den Glauben. Und dieser Glaube hier, der wird dann in den nächsten Versen nochmal klar und deutlich dargestellt. Deshalb werden diese ganzen Beispiele von Abel, haben wir schon gehört, Kain und Abel gehört. Jetzt kommt Abraham dran und da wird gezeigt, durch diesen Glauben, den diese Männer hatten, welcher schon vor dem Gesetz da war, Und bevor das Gesetz da war, hat man schon Menschen gerecht gesprochen, obwohl es keine 10 Gebote gab. Zum Beispiel Abraham. Abraham ging aus seinem Zelt und Gott zeigte ihm die Sterne und sagte, so zahlreich werde ich deine Nachkommenschaft machen wie die Sterne am Himmel. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Er tat nichts, außer einfach nur zu sagen, ich glaube dir. Er hat noch nichts gesehen, er hat keine Handlungen durchgeführt. Er glaubte dem Herrn. Und dann heißt es, und das wurde dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Weg des Glaubens, und viele glauben so oder denken so, ja, oder nachdem die 10 Gebote gekommen sind, haben wir jetzt einen neuen Weg, und das ist der Weg sich der Selbstbehauptung, sich zu profilieren und sich vor Gott Pluspunkte zu sammeln und so weiter und so fort. Aber und das ist das, was der Hebräerbrief macht. Er sagt, nein, das Konzept des Glaubens wurde nie aufgehoben. Es ist immer geblieben. Und jetzt geht das mit Jesus genauso weiter. Und übrigens noch eine Sache, ganz wichtig, die mir auch in diesen Schriften aufgefallen ist. Unser Glaube muss up to date sein. So wie sich unser Windows oder Telefon aktualisiert, so muss ja unser Glaube aktualisieren. Wenn ich in der heutigen Zeit anfange, eine Arche zu bauen, dann ist mein Glaube nicht up to date. Versteht ihr, wie ich das meine? Das war für Noah bestimmt, dann war es für Abraham. Sie mussten in dem Umfeld, wie sie waren, sollten sie den Glauben haben und danach handeln. Wir haben jetzt Jesus, nicht die 10 Gebote, nicht den alten Bund, sondern wir haben den neuen Bund. Und Gott möchte, dass wir im Glauben in diesem Bund wandeln, leben, gehen und nicht Eichen bauen. Dann sind wir nicht up to date. Wenn ich anfange, eine Eiche zu bauen, wird sich Gott fragen, was machst du denn da? Ja, du hast doch mal eine Sintflut geschickt. Ja, aber hast du nicht vom Regenbogen gehört? Nicht mehr up to date. Ich muss meinen Glauben prüfen. Lebe ich up to date? Lebe ich nach dem, was Gott heute von mir möchte oder nicht? Und dann heißt es hier weiter in Vers 8, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Das finde ich sehr spannend hier. Abraham war, wie alt war der? Wer weiß es? Ich habe es ja aufgeschrieben. Ja, genau. Er war 75 und die Sarah war 65. Das waren Oldies. Ja, deshalb an die Oldies bei uns. Schreibt euch noch nicht ab. Wer weiß, was Gott mit euch noch vorhat. Ja, nicht nur die jungen Leute, sondern er hat auch was mit euch vor. Und manche jungen Leute, wenn ihr schon wie Oldies fühlt, schreibt euch nicht ab, er hat was mit euch vor. Und hier kommt die Stimme Gottes. Das war der up-to-date, der jetzige Glaube. Gott redet zu Abraham und Abraham folgt dem Ruf Gottes in seinem hohen Alter und sagt, geh in ein Land, das ich dir zum Besitz geben werde. Und Abraham wusste überhaupt nicht, wo es lang geht. Aber er sagt, ja, mache ich. Und ging los. Ja, er ging los und seine Frau, und dann sprach Gott ihm auch zu, dass wenn er gehen wird, wird er Nachkommenschaft haben und wie der Sand am Meer oder die Sterne am Himmel, so zahlreich wird seine Nachkommenschaft sein. Und natürlich damals, kein Kind zu haben heißt, wer wird denn mein ganzes Haus beerben und alles weitermachen, was ich da habe? Und sie wollten das haben, sie wollten, die haben auch einen Wunsch danach gehabt, und Gott schickt sie raus und sie sind gehorsam. Und damit fängt es an. Glaube erwartet auch irgendwo ein Stückchen auch Gehorsam in meinem Leben. Ein Ja von meiner Seite aus und dann bereit, diesen Körper, diese Masse in Bewegung zu setzen nach diesem Glauben. Wie so ein Zug, der plötzlich losfährt auf dieser Schiene des Glaubens. Ich glaube dir, Herr. Und so ist auch, wenn du plötzlich in deinem Leben es gibt auch persönliches Reden in unserem Leben. Und da ist es wichtig, dass du darauf hörst. Wir haben einmal das Wort in der Schrift. Zum Beispiel, ich bin damals nach Finnland gegangen, nachdem wir in einem Bibelkreis Abraham gelesen haben. Und dann in diesem Hauskreis sitze ich da und denke so, ich muss raus, ich muss los. Ich kann es nicht erklären, aber das Wort war für mich. Ich musste jetzt gehorsam sein, und wenn ich nicht gehorsam bin, wenn ich nicht von A nach B gehe, kann ich nicht sehen, wie es weitergeht. Und wir sehen, Abraham zieht aus, er geht los, das steht jetzt nicht hier drin. Und dann erscheint ihm Gott an diesem Ort und spricht zu ihm wieder. Bestätigt nochmal diese Sendung. Aber wenn er nicht geht, ja, dann ist ja ein ganzes Kapitel hier, ist vorbei dann. Also Gehorsam gehört auch ein bisschen zum Glauben dazu. Gehorsam hört sich so negativ an. Es ist einfach nur Ja sagen. Ein Ja, ich vertraue dir, und dann losziehen. Und dann aufgrund dieses Glaubens, diesen Glauben von des Wortes Gottes, welches er bekommen hat und er daran glaubte, siedelte er sich, Vers 9, in dem zugesagten Land an. Auch wenn er dort wie ein Fremder lebte, mit Isaac und Jakob, mit den Miterben derselben Verheißung. In Zelten wohnte, also er zog los, er wohnte dort. Und hier schon Vers 10, hat er eine Erwartung gehabt. Er wartete auf die Stadt, also auf diese heilige Stadt, auf dieses Versprechen Gottes, auf dieses, das feste Fundament, deren Baumeister der Schöpfer Gott ist. Hier wird etwas über die verborgene Hoffnung in Abraham etwas zum Ausdruck gebracht. Wie gesagt, sie ziehen los, er ist 75, er ist 65. Ich weiß nicht genau, ob sie zu dem Zeitpunkt noch fruchtbar war oder nicht. Später wird das klar und deutlich sein, sie war nicht mehr fruchtbar, sie konnte keine Kinder bekommen. Und es lief auch nicht alles reibungslos ab. Das ist auch wichtig. Wenn wir anfangen, mit Gott zu leben, läuft nicht alles reibungslos ab. Was wir jetzt lesen werden, das hört sich alles schön an und so perfekt an. Aber wenn wir genau hineinschauen, gab es auch Prozesse, die sie durchmachen mussten. Zum Beispiel der Abraham, der zieht los in dieses Land, das Gott ihm verheißen hat. Und dann spricht Gott zu ihm. Und als er in diesem Land ist, fängt eine Hungersnot an. Seht ihr? Das ist Gott, der mit uns arbeitet. Ne? Das heißt, ich schicke dich nach A und hier kommt eine Hungersnot. Ja, was macht das mit mir? Was macht das mit mir? Ich zweifle Gott an. Ich suche nach Ideen, nach Methodiken. Vielleicht frage ich Gott erst gar nicht. Vielleicht versuche ich mir selbst erstmal zu helfen. Und das macht Abraham und Sarah auch. Sie fangen an, immer weiter, Step by Step, in den Süden zu ziehen, nach Ägypten. Sinnbild für die Welt. Ja? Hilfe von der Welt zu erwarten, Hilfe von menschlichen Sachen zu erwarten. Und sie ziehen in den Süden, bis sie in Ägypten sind. Und dort kommen die in Gefahr und dann muss plötzlich der Pharao plötzlich, möchte die Sarah als seine Frau haben, mit 65. Wie gut muss sie ausgesehen haben und attraktiv gewesen sein. Und dann sagte der Abraham, der Held Gottes, der Glaubensheld, sagte zur Sarah, sag ihm, dass du meine Schwester bist. War sie auch, war halb Schwester, aber auch Frau. Also sie war 50-50 sozusagen. Das war eine Halbwahrheit, also eine Wahrheit, aber die nicht 100% war. Er hätte auch sagen können, sag, dass du meine Frau bist. Aber er hat Angst gehabt, denn wenn sie wissen, dass du meine Frau bist, werden sie mich vielleicht umbringen. Ich will aber nicht sterben. Deshalb musst du dich aufopfern für mich, okay? Wow, also ich weiß nicht genau, ich hätte das meiner Frau gesagt, ob du dann auch sehr viel Liebe für mich empfunden hättest danach, ne, wo ich gesagt habe. Das war Abraham, ein Prozess. Und dann, weil sie nach Süden gegangen sind, kam sie in die Gefahr, dass diese ganze Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, dass sie in Gefahr kommt, scheinbar. Aber das ist bei Gott alles eingeplant. Alles ein, es ist Teil von seinem Weg. Er rettet natürlich die Sarah heraus und führt sie beide heraus. Und der Pharao beschenkt sie noch reichlich, gibt noch Reichtum und sie kommen reich heraus, als sie reingekommen sind. Das ist das, was Gott mit unseren Schwierigkeiten tut. Ja, du denkst, du bist gerade armselig am Boden zerstört, obwohl du an Gott glaubst. Warte mal ab, du wirst reich rauskommen aus dieser Situation. Sei es seelisch, sei es körperlich, wie auch immer, aber sei es auch vielleicht erst in der Ewigkeit. Das gibt's auch. Und wenn du betest und mit Jesus Gemeinschaft hast, wirst du das im Gebet herausfinden können. Wo Gott dich ermutigt, bleib dran. Dein Problem wird sich nicht lösen. Schau auf meine Gnade, aber ich werde dir alle Tränen abwischen in der Ewigkeit. Ja, diese Facetten haben wir alle, früher oder später. Wenn wir eines Tages alt werden und unsere Stärke am Körper weggehen wird, ja, was soll ich dann bitten? Ja, heile mich, dass ich wieder 18 bin? Nein, sondern jetzt geht es um Festhalten, standhaft bleiben bis zum Schluss. Und dieses Standhaftsein, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass die ältere Generation es viel besser gelernt hat, als wir in der heutigen Zeit. Diese kurzlebige Zeit. Die Zeit der Gefühle, die Zeit von Schnelligkeit. Da können wir uns einmal umdrehen. Hier junge Leute, schaut mal zu den Älteren, geistig gesehen jetzt, und lernt von ihnen. Aufgrund des Glaubens, heißt es hier, erhielt selbst Sarah die Kraft. Ja? Sarah die Kraft, Mutter zu werden. Wie? Durch diesen Glauben, durch das Vertrauen setzen auf das Wort, das er zugesprochen hat. Obwohl sie unfruchtbar war und schon ein Alter erreicht hatte, in dem sie nicht mehr schwanger werden konnte. Sie war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Deshalb stammte auch von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, der schon so gut wie tot war, ein ganzes Volk ab. Übrigens, Gott mag es, in solchen Situationen zu arbeiten. So gut wie tot, da arbeitet Gott gerne. Ein ganzes Volk ab, ein Volk so unzählbar wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Ufer des Meeres. Hier wird jetzt die Sarah gelobt. Die war leider auch nicht sofort 100% gut dabei. Nachdem Gott diese Verheißung ausgesprochen hat, dass sie Nachkommenschaft haben werden, sind 25 Jahre vergangen. Was ist los mit Gott? Ne? Also der hatte keine Uhr. Ne? Siehst du nicht die Dringlichkeit? Siehst du nicht meinen Zustand? Kannst du nicht jetzt eingreifen und dann jetzt eingreifen? Und ja, guck, wie lange denn noch? Und man ist am Harren, am Kämpfen. Und das war auch der Fall. Die Sarah war gar nicht so super gläubig am Anfang. Im Gegenteil, die haben es dann überlegt, wieder so ähnlich wie mit Ägypten. Vielleicht kann man da ein bisschen dagegen arbeiten und Gott ein bisschen unterstützen dabei, dass sein Wille erfüllt wird. Leihmutter, Hagar, nimm eine Magd und dann Abraham und dann kommt das Kind raus und das ist dann mein Sohn. Haben sie gemacht. Und ruckzuck, Wege des Unglaubens passieren oft so schnell, da musst du dir gar nicht keine Gedanken machen, schon hat es eine Frucht gebracht. Aber die Wege des Glaubens kosten manchmal Kraft und Zeit und Wachstum und Prozesse und so weiter und so fort. Und Gott geht diesen Weg mit uns, weil er möchte uns zu Menschen des Glaubens machen. Ja, und dann wird sie schwanger, Hagar und so weiter und so fort. Und dann später muss dieser Sohn weggeschickt werden, denn Gott kommt an und sagt, nicht der, also nicht eure eigene Erfindung soll der Erbe sein, sondern was ich versprochen habe, werde ich halten. Und die Frucht aus ihrem Körper, der Isaak, der soll dann der Erbe werden von allem, was du hast. Er soll den Segen weitertragen, den ich für dich bestimmt habe. Wisst ihr, was passiert ist? Abraham lachte. Nicht laut, in seinem Herzen lachte, aber Gott wusste es. Gott kommentiert das nicht, gar nicht. Aber für Abraham ist das ungläubig, was da passiert. Seid ihr verwundert, dass ich Abraham gesagt habe? Lest du mal. Das kommt wirklich so vor. Abraham lachte. So, und dann, aber im Herzen nicht hinein. Und dann erscheint Gott ein zweites Mal, ich glaube ein Kapitel weiter. Und dann heißt es, Gott kommt wieder mit drei Männern, Erscheinung, kommt zu Abraham und sagt, wo ist Sarah? Und die war in den Zelten. Und dann sagt Gott zu ihr, um diese Zeit werde ich kommen und sie wird ein Nachkommen haben. Und dieses Mal lachte wer? Die Sarah lachte da. Die war im Zelt und die hat gelacht. Und dann sagt Gott, Gott hat das mitgekriegt, sagt Gott dann zu ihr, warum lacht Sarah? Und dann heißt es, Sarah lügte. Sie leugnete. Sagt, ich habe nicht gelacht. Das war Sarah. Das war Sarah. Aber durch diesen Prozess, den sie durchgegangen ist, nicht vollkommen ist, hat Sarah Kraft bekommen, einen Sohn zu bekommen von Gott. Gott tat ein Wunder. Aber es war nicht sofort hier und jetzt. Aber Gott hielt sein Versprechen. Geht nicht? Kannst du mal weiterklicken? All diese Menschen haben Gott bis zum Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Sie haben Gott vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen es von fern und freuten sich darauf und gaben zu, hier auf der Erde nur Gäste und Fremde zu sein. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit angekommen. Wir sind hier in so einer komischen Zwischenzeit. Wir können Gott erleben, aber wir erleben auch die dunklen Mächte. Wir erleben Schwierigkeiten, Tod, Versagen, aber wir erleben auch Sieg und Überwindung und so weiter und so fort. Und das ist hier gemischt auf dieser Erde. Und damit haben wir oft einen Konflikt. Das haben sie damals auch gemerkt. Sie haben gemerkt, wir sind hier in einer Zwischenzeit. Sie haben gemerkt, dass diese Verheißung Gottes, weil der Abraham hat die Sterne am Himmel auf der Erde nicht gesehen. Der hat mal einen Sohn bekommen, später gab es noch ein paar Kinder, zwei Söhne bekommen und dann noch ein paar Kinder bekommen, aber er hat nicht die Sterne am Himmel gesehen. Hat er nicht gesehen. Er hat auch, als er ins verheißene Land gekommen ist, er hat es auch nicht erlebt, dass das ganze Land durch ihn eingenommen worden ist und das war seins. Die haben später, als dann die Sarah gestorben ist, haben sie eine Grabhöhle erwerben können. Das war der Anfang, eine Grabhöhle. Und so geht es uns auch in unserem Leben. Ja, nicht alles auf dieser Erde wird erfüllt. Nicht alles wird zum Sieg und Freude verwandelt werden. Nein, es wird diese Sachen geben, aber doch, was machen diese Zwischenstände mit uns? Vers 14, so machten sie klar, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Wir werden hier nie vollkommen sein, nie an einem Punkt kommen, wo wir alles haben, alles okay ist, denn wir sollen Hunger haben nach einer ewigen Heimat, nach der besseren Heimat. Und das macht Gott nicht nur mit uns, die wir an Gott glauben, sondern auch mit Menschen, die nicht an Gott glauben. Dann entstehen diese Fragen, sag mal, gibt es nicht mehr als nur das, was ich sehe? Gibt es nicht mehr als nur dieses hier auf dieser Erde? Und dann sucht der Mensch und da hilft Gott den Menschen nach, damit sie ihn suchen, damit sie sich ausstrecken nach der Ewigkeit. Und jetzt hier ist ein Kampf in Vers 15. Hätten sie dabei, also in den ganzen Prozessen, die schwierig sind, an das Land gedacht, aus dem sie gekommen wären, hätten sie genügend Zeit gehabt, wieder dorthin zurückzugehen. Sie hatten die Zeit, sie hätten sagen können, boah, das ist so hart, so schwer, ich gehe wieder zurück. Geh zurück in die Welt, nach Ägypten oder nach Ur, Chaldea, wo sie hergekommen sind. Sie hätten diese Zeit gehabt, doch, aber, Vers 16, sie suchten nach etwas Besserem. Eine Heimat im Himmel, deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gegeben. Und das war genauso auch mit Jesus, als er vor der Volksmenge stand und er eine Predigt gehalten hat, die schwierig war, fragte er sie, sind sie gegangen, hat er seine Jünger gefragt, wollt ihr auch gehen wie die ganzen Volksmengen? Und sagte Petrus, wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn du dieses Herz hast, wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du weißt, wo du hingehst, dann bist du ein gesegneter Mensch und Gott wird sich auch nicht schämen, dein Gott genannt zu werden. Er freut sich auf dich, er hat Sehnsucht nach dir. Aber wir haben noch ein paar Prüfungen, ein paar Situationen zu durchleben in dieser Zwischenzeit. Kannst du weitermachen? Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern. Ich schließe gleich hiermit ab, zu opfern. Als Gott ihm auf die Probe stellte, Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, boah, voll grausam, oder? Was ist das für ein Gott, der das überhaupt fordert? Und später habe ich erst verstanden, wenn wir mit Gott unterwegs sind, liebe Gemeinde, dann will Gott auch, dass wir ihn verstehen. Und er lässt uns Prozesse durchgehen, dass wir sein Herz verstehen. Als Abraham seinen Sohn nehmen musste und dann zu diesem Altar gegangen ist, durchlebte er für uns eigentlich das, was Gott selbst am Kreuz durchlebt hat. Er opferte seinen Sohn. Er schrie vom Himmel herein, Abraham, nein! Durch einen Engel, mach das nicht. Ich werde mir ein Opfer ersehen. Und dann gab es einen Widder oder sowas und hat das genommen und das geopfert. Aber Gott will nicht, dass wir opfern, sondern er opfert sich für uns auf. Und er machte einen großen Unterschied. Denn es gab zu der Zeit wahrscheinlich schon Religionen, wo die Menschen geopfert haben. Und hier fordert Gott etwas von Abraham, was es schon gab. Das heißt, es war nicht ungewöhnlich, dass Götter sowas erwartet haben. Und hier macht Gott den großen Unterschied und sagt, nein, mach das nicht. Und in Vers 18 wird gezeigt, warum, was ging dem Herzen von Abraham vor? Also wenn man diese Geschichte liest, ist es echt herzbewegend. Ne? Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Was hat Gott gemacht? Er hat dem Abraham zugesagt, durch Isaak werde ich dich segnen, durch Isaak werden Nachkommenschaften entstehen. Und plötzlich sagt Gott, opfere ihn. Und jetzt lernt etwas Abraham über Gott kennen und er vertraut Gott. Er vertraut dem ersten Wort Gottes und sagt, okay. Denn Gott, Vers 19, denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Warum würde das Gott tun? Warum ist er auf diese Idee gekommen? Denn Gott hat Abraham versprochen, ich werde durch Isaak diese Nachkommenschaft entstehen lassen. Und Abraham hielt an der Verheißung fest, die er bekommen hat. Und das spricht Gott jetzt hier zu diesen Christen, zu diesen Judenchristen zu, genauso wie bei Abraham. Ja, ihr habt diese Zuversicht, diese Zusage bekommen. Und jetzt werdet ihr geprüft, erprobt werden. Vertraut Gott in dieser Zeit, auch wenn ihr noch nicht das Ergebnis seht, auch wenn ihr gerade am Leiden seid. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte und in einem gewissen Sinn hielt er ihn auch vom Tod zurück. Und als Gott dieses Verhalten von Abraham sah, dieses Vertrauen, dieses Festhalten an seinem ersten an der Verheißung, die er gehabt hat, obwohl alles in Gefahr aussieht und trotzdem daran festhielt und Gott Dinge zurechnete, aufgrund des ersten Wortes, Gott ist treu, er wird sich daran halten, er hält sein Wort, wenn er es zugesagt hat. Und dann, 3 Tage lang hat er sich wahrscheinlich mit diesen Gedanken beschäftigt, 3 Tage später, nachdem Gott mit ihm gesprochen hat, ging er mit seinem Sohn los. Und als Gott das sah, war Gott sprachlos. Nicht sprachlos, er war voller Worte eigentlich. Und er tat etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Er sprach einen Schwur aus, er sprach einen Eid aus. Und er schwor bei sich selber. Wir schwören immer ja, wenn wir schwören, sollten wir ja nicht machen, aber wenn wir schwören, schwören immer irgendwas bei was Höherem ist, bei dem Tempel, bei dem Grab meiner Eltern oder irgend sowas. Ja? Und Gott hat aber niemanden, der höher ist. Und er schwor bei sich selber. Er sagt, ich werde dich gewisslich segnen, sicherlich segnen. Jetzt hat sich das erfüllt. Abraham hat Nachkommenschaft wie die Sterne am Himmel. Ja, und da gibt es die Muslime sogar, die Juden, die Christen, alle berufen sich auf Abraham als den Ursprung. Sei es geistig gesehen, sei es leiblich gesehen. Abraham ist der Vater vieler Nationen geworden. Gott ist treu und hält sein Wort. Aber er hat es nicht gesehen. Und hiermit schließe ich jetzt ab. In Petrus heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat von der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu was? Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Unvergänglich. Niemand kann es mehr klauen. Das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Die ihr, also wir, in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, bereit steht, in der letzten Stunde offenbart zu werden. Deshalb, Vers 6, darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, also alle unsere Leiden, die für uns auch groß wirken, im Vergleich zur Ewigkeit ist es nur eine kleine Zeit, ist es nur eine leichte Bedrängnis. Wenn es nötig ist, heißt es hier, wenn es nötig ist, es ist nicht immer nötig, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Also für Versuchen kannst du auch Proben, Tests einbauen. Betrübt worden seid, traurig geworden seid. Damit, warum passiert das in unserem Leben? Damit die Bewährung eures Glaubens, genauso wie bei Abraham, viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Ist unser Glaube, den wir haben, mehr wert als Gold, mehr wert als Silber, mehr wert als unser iPhone, als unser PC, als unsere Bugattis, die da draußen stehen? Mehr wert als sogar vielleicht meine Frau, meine Kinder? Mehr wert ist als meine Gesundheit? Mehr wert ist als meine Gebetserhörung? Mehr wert als mein Wohlergehen? Mehr wert ist als mein Haus? Ist unser Glaube wertvoller? Und wenn wir wahrhaftig seine Kinder sind, dann wird uns Gott prüfen. Dann wird uns Gott erziehen. Denn das ist das, was er mit all den Männern und Frauen in der Vergangenheit, die das Zeugnis erhalten haben, in Gottes Augen wohlgefällig zu sein. Alle mussten das durchmachen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als dies des vergänglichen Goldes. Fragezeichen, Finanzkrise in deinem Leben. Wie stehst du dann, wie gehst du damit um? Ist dein Glaube, Vertrauen auf Gott da oder ist dein Glauben am Boden? Genauso mit allen Bereichen unseres Lebens. Und Gott will, dass wir durch diese Feuerproben, das durch Feuer erprobt wird, also das Gold wird auch durch Feuer erprobt, gereinigt. Wozu? Zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Nochmal Hebräer 10. Werft diese Zuversicht, werft euren Glauben jetzt in diese Schwierigkeiten, in den Zweifeln, die wir jetzt haben, in den Angriffen und Bedrängnissen. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Spätestens hier, in Offenbarung 21, Vers 4. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen, von den Gläubigen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ich bete mit uns. Unser himmlischer Vater, wir schauen zu dir. Herr, du siehst, dass wir es so nötig haben, Herr, diesen Glauben zu lernen. Einen Glauben, der vertraut auf dich, vertraut auch, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, vertraut, auch wenn die Welt chaotisch wird und durcheinander geht, dass wir in diesen Zeiten vertrauen. Vertrauen, wenn unser Leben in Gefahr ist, wenn wir krank sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, Herr, standhaft zu bleiben, wenn wir Gedankenangriffe haben, seelische Krankheiten haben, Herr. Herr, du willst, dass wir lernen und in dir in diesen Zeiten vertrauen, auch wenn wir noch kein Resultat sehen. Dass wir an dir festhalten, mein Gott, bring uns das bei, unser Herr und Heiland. Und halte uns fest, Herr, durch alle Prüfungen, durch alle Erprobungen, durch alles Feuer, was auf uns zukommt. Herr, du hast nun das Beste für uns im Sinn. Herr, du wirst uns unsere Tränen, unsere Schmerzen, unsere Traurigkeiten wegnehmen. Im Namen Jesu lobe ich dich und preise ich dich. Amen.